SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Einmal mehr steht unser Verhältnis zur EU im Zentrum der politischen Debatte. Soll der Bundesrat die Ventilklauseln anrufen und Personenfreizügigkeit einschränken? Und wie geht es weiter beim Streit rund um die institutionellen Fragen? Um unser Verhältnis zu Europa geht es auch in der nächsten halben Stunde. Gast in der Samstagsrundschau ist der Lucius Vasescha. Er ist seit einem halben Jahr pensioniert. Vorher war er Schweizer Top-Diplomat gewesen. Er hat für die Schweiz unzählige Verhandlungen geleitet. Meistens ist es dabei um wirtschaftliche Fragen gegangen. Herr Vasescha, zuerst eine persönliche Frage. Es gibt den Ausdruck, jemand ist ein Europäer. Können Sie für sich selber mit dem Ausdruck ein Europäer etwas anfangen?
Ja, ich bin natürlich ein Bündner, ein Schweizer, ein Europäer und ein Weltbürger.
Und unter Europäer, das ist vor allem sozusagen das Hochhalten von starken Institutionen in Europa.
Nein, das ist ein Zusammenschluss schrittweise von den europäischen Ländern, damit man nicht mehr als Ursprung von Kriegen in der Welt empfunden wird.
Und wenn Sie selber von sich selber sagen, dass Sie eben auch ein Europäer sind, ist das sozusagen das Resultat von dieser Analyse oder hat das auch irgendeinen emotionalen Aspekt?
Sowohl als auch. Ich meine, wir sind, wenn wir in außerhalb von Europa sind, dann werden wir als Europäer perzipiert. Und für die Leute ist das ungefähr eine gleiche Dimension wie die Aufteilung von einer Alp unter verschiedenen Bauern, dass es in Europa verschiedene Länder gibt. Das versteht eigentlich jemand, der in einem Grossraum lebt, überhaupt nicht.
Also Sie sind genauso gut Alpbewohner wie eben Mitglied von der europäischen Gemeinschaft sozusagen.
Richtig.
Wie ist denn das unter dem diplomatischen Korps? Ist die Haltung dort weit verbreitet oder sind Sie in einer Ausnahme?
Nein, oder wir sind als Diplomaten im Dienst von unserem Land, vertreten die Politik, die der Bundesrat bestimmt, haben sicher durch unsere internationalen Erfahrungen einen weltoffeneren Zugang zu den heutigen Ereignissen als jemand, der nie zu seiner Gemeinde ausgekommen ist.
Und wenn es nach Ihnen persönlich würde gehen, Herr Vasescha, dann wäre die Schweiz ein Mitglied von der EU?
Ja, weil ich ja gezahlt worden bin und über die Pensionskasse immer noch gezahlt bin, für die Interessen von der Schweiz hochgezahlt.
Und Sie sind der Meinung, dort kann man sie am besten vertreten, verteidigen, einbringen?
Wenn man nicht dort ist, wo entschieden wird, hat man keinen Einfluss auf die Entscheidung, die uns mitprägt.
Geht es da nur um Interessen vertreten oder geht es auch darum, Mitverantwortung zu übernehmen?
Es geht um Interessen zu vertreten, es geht um gemeinsame Ziele zu erreichen und es geht um die Mitgestaltung der Zukunft.
Also die Mitgestaltung eben dann auch die Mitverantwortung tragen.
Absolut.
Und auch da würde mich interessieren, unter den Diplomaten, unter den Schweizer Diplomaten, sind eigentlich die meisten EU-Befürworter oder wie ist das?
Nein, das ganze Spektrum von der öffentlichen Meinung ist auch im diplomatischen Korps vertreten. Wir haben auch deshalb sehr interessante Diskussionen untereinander.
Aber die Diskussionen, die gibt es auch sozusagen private Diskussionen, wo man sich dort outen. Mehr ist ein EU-Befürworter, die andere Person eher ein bisschen kritisch?
Ja, es gibt Leute, die vielleicht noch einen Karrieresprung machen wollen, die die öffentlichen oder offiziellen Sprachregelungen abbettet und andere, die ihre Meinung äußern.
Wie ist denn das? Der Bundesrat, der will ja nicht in die EU. Der Bundesrat sagt, der bilaterale Weg, das ist der Königsweg für die Schweiz. Sie persönlich, Herr Vasescha, hadern Sie mit dieser Haltung vom Bundesrat?
Nein, es ist eine kurzfristige Haltung, weil ein bilateraler Weg in einer multilateralen Umgebung führt so oder so in die Sackgasse. Die Frage ist einfach, wenn. Man kann auf diesem bilateralen Weg noch jahrzehntelang rumbasteln, aber wenn man einmal wettet, beitreten, dann wird das viel, viel schwieriger, weil man in der Europapolitik natürlich auch einen Reformstau hat, weil man eigentlich nur Pflasterli-Politik betreiben.
Und trotzdem, glaube ich, kann man sagen, der bilaterale Weg ist eine diplomatisch-politische Meisterleistung gewesen.
Sicher, man muss unterscheiden zwischen einem Umfeld, wo der Prozess angefangen hat vor 20 Jahren, und der Entwicklung, die heute stattfindet. Vor 20 Jahren war die EU noch Westeuropa-zentrisch gewesen. Heute ist sie europazentrisch, mit dem Resultat, dass von den 27, morgen 28 Mitgliedstaaten von der EU nur etwa 8 ein wirkliches Interesse an der Schweiz haben.
Sie haben vorhin gesagt, es ist ein Weg, der in die Sackgasse wird führen. Was ist denn aus Ihrer Perspektive, wenn wir das ein bisschen analysieren wollen, was sind denn die zentralen Kriterien, um zu entscheiden, der eine Weg ist der bessere als der andere Weg? Ist das die Unabhängigkeit, ist es die Souveränität oder ist es der Wohlstand oder was ist es?
Wir müssen nicht auf uns schauen, sondern wir müssen den Gegenstand, der vor uns ist, nämlich die EU, analysieren. Und dort hat es in den letzten 10, 15 Jahren einen grundlegenden Wandel gegeben, indem man 10, 12, morgen 13 Länder aufgenommen hat, die praktisch ihre ganze Politik nach den bestehenden Regelungen von der EU, wo sie nicht mitgewirkt haben, müssen aufbauen und übernehmen und immer noch am Aufbauen sind. Und diese Länder haben kein Verständnis, dass ein Land, das wirtschaftlich so gut dasteht wie die Schweiz, sagt, wir können das und das nicht machen, was die anderen haben können machen. Und deshalb ist auch der Wille nicht da, uns Sonderregelungen zugestehen, wie das vorher der Fall war bei der EU der 15.
Sie sagen, die anderen haben kein Verständnis für die Schweiz, für Sonderregelungen. Wenn ich jetzt Perspektive vom Bürger einnehme, dann frage ich mich, mit welcher Institution kann ich mich stärker identifizieren? Kann ich mich als Schweizer mit dem schweizerischen Staat oder als Italiener mit dem italienischen Staat und vielleicht noch mit Brüssel identifizieren? Und dann muss ich sagen, sehr auch der Schweizer mit dem schweizerischen Staat als der Italiener.
Es ist eine föderalistische Grundhaltung bei uns, die den Vorteil hat, dass man die verschiedenen Stufen begreift. Darum verstehe ich nicht, warum man die europäische Stufe nicht besser kennen will. Und mit dem negativen Aspekt, dass natürlich das Zentrum der Welt für einen Bürger von Haslital ist das Haslital und nicht Brüssel. Genauso, wenn Sie 9 Kilometer von Bellinzona in einem Seitental sind und dort mit einem Bauer reden, dem ist doch absolut egal, was in Bellinzona passiert. Und noch egaler, was in Bern passiert. Und noch egaler, was in Brüssel passiert.
Aber die Identifikation mit dem eigenen Staat, dass das auch etwas zum Wohlbefinden und zur Qualität von einem Staat und von einem Land etwas beitragen, sind Sie der Meinung, das stimmt? Oder tun Sie das eher so ein bisschen relativieren?
Es ist relativ, weil der Politiker macht Politik ins Land und schaut ins Land. Also wird er sagen, wenn etwas Gutes gemacht worden ist, dann hat das Land gemacht. Und wenn etwas Schlechtes passiert, dann hat man es übernommen von außen. Und das ist ein Zerrbild. Wir sind ja in zahlreichen internationalen Organisationen aktiv, wo Entscheidungen ausgearbeitet werden, die dann einen Einfluss haben in irgendeinem Fachgebiet in der Schweiz. Und dann sind das internationale Normen, die wir übernehmen. Sie werden dann einfach etikettiert als schweizerische Gesetzgebung, weil sie in der Schweiz umgesetzt werden.
Und trotzdem, wenn ich jetzt sozusagen Perspektive vom Bundesrat einnehme, dann muss man ja irgendwie eine Leitplanke haben. Man muss ja irgendwie, sagen wir mal, Kriterien haben, strategische Ziele, anhand von denen man eine Strategie definieren. Sie haben vorher gesagt, sozusagen so ein Verständnis von Seite der EU auf die Schweiz weiter entgegenkommen. Aber als Bundesrat kann man ja sagen, jetzt ganz trivial, ökonomisch geht es uns blendend.
Natürlich, aber die Wirtschaft ist nicht das alleinselig machen. Das sage ich als Wirtschaftsdiplomat.
Aber wichtig.
Es ist sehr, sehr wichtig natürlich. Und wir haben dank einer Mini-Globalisierung, die wir seit 100 Jahren pflegen, nämlich Zulieferung an die grossen Industrien in Deutschland, in Italien, in Frankreich, haben wir einen Vorsprung vor anderen, wo eher jetzt in den Weltmarkt hineinkommen. Und darum geht es uns gut, weil wir sind das europäische Land mit dem grössten Nicht-Europa-Anteil im Aussenhandel. Selbstverständlich ist die EU unser grösster Kunde mit 60% von den Export, aber 40% geht in den Rest der Welt. Im Fall von Österreich ist 90% geht in die EU.
Nochmal eben, dass die EU sozusagen immer weniger bereit ist, der Schweiz entgegenzukommen. Sind denn Sie auch der Meinung, dass, wenn man landläufig als Rosinenpickerin dort bezeichnet, das ist die Schweiz?
sie wird so betrachtet, weil selbstverständlich, wenn zwei Buchhalter miteinander sind, dann zusammen sind, dann schaut sie, wie viele Äpfel und wie viele Orangen sie haben. Sie schauen nicht auf das Gesamtbild. Und das Gesamtbild ist, dass die Schweiz eigentlich sehr viele Leistungen macht, Solidaritätsbeiträge leistet, in der Forschung ihren Anteil mitfinanziert und dann mehr auslöst als die anderen, weil unsere Programme leichter anzupassen sind, offenbar an die bestehenden Rahmenbedingungen, die die EU setzt, als einzelne Mitgliedstaaten.
Sie haben einmal, Herr Vasey, schon in einem Interview, das Sie ungefähr vor einem halben Jahr gegeben haben, in einem Zeitungsinterview, da haben Sie ja gesagt, die EU ist darum so grosszügig in der Schweiz gegenüber, weil die Schweiz eine Art Beitrittswille vorgaukelt hat. Ist das in dem Sinn, also der sogenannte Beitrittswille, den man vorgaukelt hat, hat die EU ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat sich ein bisschen als Gauklerin vorgegeben?
Also, wo der Bundesrat das Beitrittsgesuch eingereicht hat, hat er die Überzeugung gehabt, dass der Beitritt kommen wird. Und ist auch hinter dem Beitrittsgesuch gestanden, bis vor etwa 5 oder 7 Jahren.
Aber nach der EWR-Abstimmung ist der Beitritt nicht mehr zur Diskussion gestanden.
Aber er ist immer noch als Programmpunkt, als Strategie festgehalten worden und Brüssel gegenüber ist kommuniziert worden. Jetzt brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, aber wir kommen.
Aber Brüssel hat ja dann die innenpolitische Diskussion, die ist ja überhaupt nicht beitrittsfreundlich. Brüssel wird die aber
auch wahrgenommen. Das würde ich jetzt sagen, das ist aus dieser Perspektive aus der Fehler vom Bundesrat. Er hat nie eine europapolitische Strategie entwickelt, die zu diesem Beitrittsziel führt. Er hat einzig und allein die innenpolitische Landschaft angeschaut. Und die innenpolitische Landschaft ist selbstverständlich in den letzten 20 Jahren nicht beitrittsfreundlich gewesen. Aber der Bundesrat hat auch nichts gemacht, um so eine Freundlichkeit zu generieren.
Gut, jetzt fahren wir bilateral, wie der Bundesrat sagt, den Königsweg, den bilaterale Weg oder die EU-Politik. Sehen Sie da eine klare Strategie vom Bundesrat?
Es ist die Strategie, einem Thema auszuweichen. Die grundlegenden Fragen tun wir nicht gerne diskutieren als Schweizer. Wir tun lieber Normierung von einem Reissnagel als politisches Konzept verkaufen, als eine Vision. Und die einzige Vision, die wir haben, ist Television.
Und welche sind die grundlegenden Fragen, die man sich damals stellen?
Die grundlegende Frage ist, wir sind hundertprozentig abhängig von Europa betreffend unsere Sicherheit. Es ist nicht findliches Ausland um uns herum, sondern es sind alles Länder, die die gleichen Werte pflegen wie wir. Und weil es so schwierig ist, sogenannte souveränitätssensible Bereiche öffentlich zu debattieren, ist ja der Ansatz von der EU, den Umweg zu machen über die wirtschaftliche Integration. Zuerst eine Zollunion mit gemeinsamen Politiken, dann eine Wirtschafts- und Währungsunion, wo man immer noch dran ist und leider die grundlegenden Entscheide, die zu einem Gleichgewicht führen zwischen der Wirtschaftspolitik und der Währungspolitik, die Entscheide hat man nicht genommen, weil die Mitgliedstaaten das nicht oder noch nicht wollen. Und das führt zu einer heutigen Situation, wo man eigentlich Probleme lösen sollte, in einer kohärenten Art und Weise und dauernd in Feuerwehrübungen ist, um der Euro, der sich fortbewegt, hinkend fortbewegt, um den können zu stützen.
Aber Sie sagen, das ist für die Schweiz, aber logischerweise auch für die anderen Länder schwierig, um die grundlegenden Fragen, wo es eben um ganz grundsätzliche Fragen geht, die ein Land betreffen, können zu thematisieren. Es ist für alle schwierig.
Es ist für alle schwierig, vor allem in den letzten 20 Jahren, wo aus Reaktion auf Globalisierung Politiker noch stärker im kleinen Raum verwurzelt sind als etwa vor 20 Jahren. Ein Beispiel, für das Sie illustrieren, in Amerika ist wegen einem Abgeordneten, der eine kleine Textilfabrik schützen will, hat man Schutzmassnahmen ergriffen gegen Import von Schlafsäcken aus Bangladesch. Also Bangladesch ist eine Bedrohung, ja, Führungszeichen, für gewisse Industrien in Amerika. Das führt einfach dazu, dass eine Strukturanpassung nicht stattfindet. Das heisst, das Gleichgewicht verlagert sich zu beharrenden Kräften, wo jeder Fortschritt hemmt. Und dadurch wird es immer schwieriger. Es ist ein Teufelskreis in allen Ländern. Wie können wir aus dem engen nationalen Rahmen ausbrechen, wo theoretisch stark ist, aber praktisch mit jedem Tag stärker unterhöhlt wird, weil man nur über internationale Zusammenarbeit Probleme kann lösen.
Herr, was ist ja drüber über die drei Fragen, die sich der Schweiz zurzeit stellen, ganz konkret kurz diskutieren. Die Ventilklausel, die der Bundesrat muss entscheiden, ob er sie anrufen oder nicht. Das heisst immer, wenn er sie würde anrufen, dann würde das das Verhältnis zu Brüssel erschweren. Brüssel würde das vielleicht nerven, ärgern. Ist das tatsächlich so?
Es ist klar, dass eine Massnahme aus zwei Aspekten muss angeschaut werden und dann muss der Bundesrat entscheiden. Auf der einen Seite ist, lösen wir etwas mit der Anrufung von der Ventilklausel. Praxis zeigt, dass man wenig löst damit. Und das Zweite ist, wie reagieren unsere Partner darauf? Und wenn sie unsere Partner sehen, dass wir eine Schutzklausel anwenden, die das Problem nicht löst, aber die sie stört, dann ist gleich einmal kommt der Verdacht auf, wir dürfen so eine Klausel aus politischen Gründen anrufen, damit man den Gegner sagen kann, schaut, wir haben jetzt etwas gemacht. Aber gerade bei den Ländern, wo wir zu wenig umwerben, wie die neuen Mitgliedstaaten in der EU, gerade dort reagiert man sehr empfindlich auf solche Einschränkungen, wo bisher die Mitgliedstaaten von der EU, die das auch machen könnten, es nicht gebraucht haben.
Ich möchte noch einen anderen Punkt, Sie haben zwei Punkte erwähnt, ich möchte noch einen dritten ins Spiel bringen. Der Bundesrat muss sich strategisch überlegen, wie kann er Personenfreizügigkeit langfristig garantieren. Und er muss den Entscheid eigentlich fehlen mit Blick auf das strategische Ziel. Und dann würde ich behaupten, sind die beiden Punkte, die Sie vorher erwähnt haben, plötzlich wie sekundär.
Das ist absolut richtig, aber da sind wir wieder bei der fehlenden Grundsatzdiskussion. Es ist eine Illusion zu glauben, wir können Warenfreizügigkeit, Kapitalfreizügigkeit und Dienstleistungsfreizügigkeit haben ohne Personenfreizügigkeit. Die vier Freiheiten sind miteinander verbunden. Und
also das sind Freiheiten, die EU so für sich selber definiert
das
hat?
Das sind die Grundfreiheiten schon von der EWG, von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wo ineinander reinfließen und gegenseitig abhängig sind. Was wir neu haben und wo zu einer Bedrohung von der Personenfreizügigkeit führt, ist nebst der Aufbauarbeit, der kolossalen Aufbauarbeit, die die EU im Osten hat, die Wirtschaftskrise im Süden. Es ist ja klar, dass wenn ich ein Architekt bin in Spanien und arbeitslos bin, dann schaue ich, wo finde ich Arbeit.
Und dann kommen wir in die Schweiz.
Und dann kommt man in die Schweiz. Wenn man das verhindern will, dann nützt eine Ventilklausel nichts. Dann müssen wir in Spanien investieren, damit es dort Arbeitsplätze gibt.
Die andere zentrale Frage, das sind die institutionellen Fragen. Und da ist der Druck von der EU klar. Die EU sagt, nur wenn wir eine Lösung haben, dann gibt es weitere bilaterale Verträge. Und eine Lösung heisst automatische Übernahme von EU-Recht. Mehr oder weniger irgendwie geartet die super internationale Gerichtsbarkeiten. Ich möchte nicht inhaltlich über das diskutieren, sondern mich nicht wundern, glauben Sie, der Bundesrat ist parat für so einen Schritt?
Er ist vielleicht mental parat, aber politisch nicht. Weil seit 20 Jahren systematisch starke politische Kräfte probieren, alles zu blockieren, wo unser Verhältnis zu der EU vorwärts bringt, weil sie Angst haben, das führt dann zur Mitgliedschaft.
Aber das heisst, der Bundesrat kann eigentlich nur in die Offensive gehen, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig.
Das ist klar und darum sage ich, eigentlich müsste der Bundesrat eine europapolitische Strategie haben, wo das Beitrittsszenario auf der gleichen Ebene diskutiert wird, wie das noch gangbare Modell vom Bilateralismus, das aber nicht ewig wird andauern.
Und um so eine Diskussion zu lancieren, langen da die 7 Mitglieder vom Bundesrat oder was braucht es für das?
Schauen Sie, bei einer politisch einfacheren Frage wie dem UNO-Beitritt hat der Bundesrat zuerst in Abstand von 10 bis 15 Jahren unabhängige Persönlichkeiten eingeladen und so beratende Kommissionen gemacht. Die letzte, die er gemacht hat, das war ein Mix von Politikern auf der einen Seite und unabhängigen Spezialisten. Und die sind dann auch zum Schluss gekommen, dass wir, dass ein Beitritt keine grundlegende Gefahr ist für die schweizerische Politik. Und das hat dann dem Bundesrat ermöglicht, die Debatte zu lancieren. Da hat man eine erste Abstimmung gemacht, die man verloren hat. Dann ist eine zweite gekommen, die man dann gewonnen hat. Ich glaube, nur so kommen wir in diesem Land vorwärts und nicht, indem man die grundlegenden Fragen immer ausklammert und unter den Tisch wischt.
Ich möchte noch einen Punkt machen zu dieser Europadiskussion. Ich habe jetzt mal ein anderes Thema noch. Da in den letzten 7-8 Minuten, die wir noch haben, übergehen. Herr Wasesta, die Schweiz sehr stark beschäftigt, das ist die Finanzplatzpolitik. Die Schweiz war da immer sehr stark unter Druck gewesen. In letzter Zeit hat reagiert auf aussenpolitischen Druck. Und Sie haben auch in einem Interview vor ungefähr einem halben Jahr gesagt, wir sind offenbar nicht in der Lage, langfristige Entwicklungen von Anfang an richtig einzuschätzen. Warum ist das so?
Im Finanzbereich sind wir noch Ende 90er Jahre die 7. Finanzmacht auf der Welt. Und unter diesen 7 hat es eine intensive Zusammenarbeit gegeben. Eine informelle Zusammenarbeit. Und die Schweizer, die da am Prozess beteiligt sind, sind der Überzeugung, dass das einzig Wahre ist.
Also die informelle Zusammenarbeit?
Die informelle Zusammenarbeit unter den Stärksten. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, wir haben ja so ein gutes Verhältnis zu Deutschland, zu Frankreich, zu England, zu Italien, zu den USA, zu Kanada, zu Japan. Wenn wir ein Problem haben, regeln wir das bilateral. Und dann haben wir die ganze Entwicklung, die in der OECD stattgefunden hat, eigentlich sehr defensiv verfolgt. Man war am Anfang sogar nur Beobachter gewesen, hat aber die Entwicklung in Richtung automatischer Informationsaustausch einfach nicht wollen gesehen.
Was ich mich frage, ist sozusagen die, wie Sie sagen, die Unfähigkeit, um solche Entwicklungen können analysieren, ist das auch das Resultat, weil die Banken eben auch in der Politik sehr eine wichtige Rolle spielen und die Banken logischerweise kein Interesse daran haben, zu ihren eigenen Interessen aufzugeben?
Es geht ein bisschen in die Richtung, wobei man muss nuancieren, oder? Finanzplatz gerne für andere Interessen als Zürich und Basel. Es ist so, dass Banken wie die Wirtschaftsverbände generell in unserem Milizsystem, wo man auch auf Beamtenstufe absetzt, sowohl als Interessensvertreter wie auch als Experten auftreten.
Also wenn Sie Verhandlungen geführt haben, Herr Wasesta, haben Sie immer noch vielleicht Banker mit dabei gehabt oder vielleicht andere Wirtschaftsvertreter?
Ich hatte das Glück gehabt, dass ich vor allem mit der WTO, also im Gatte der WTO verhandelt habe und dort das ist eine Ausnahme vom allgemeinen System. Aber wir haben eine Begrüßungsdemokratie, wo selbstverständlich die Leute mitmachen. Wir haben das ausgeweitet auf alle NGOs, sodass wir einen Dialog haben zwischen den NGOs, der Wirtschaft und den Unterhändlern. In der ersten Phase haben wir praktisch die Wirtschaft verteidigen gegen den NGOs gegenüber, bis die Wirtschaft endlich selber ihre Dossiers verteidigt hat. Das führt natürlich dazu, dass man vielleicht nicht einen 100%ig neutralen Blick hat. Und die Reaktion vom Bankplatz Schweiz auf den Schritt von der Frau Wittmer-Schlumpf, die sie eine unabhängige Expertengruppe einberufen hat unter der Leitung von Herrn Professor Brunetti, ohne dass die Banken dabei sind, die Reaktion zeigt, wie stark das Modell vom Milizsystem einfach bei uns noch mitspielt.
Auch also, heute noch. Also vom Milizsystem, wo eben die Interessenvertreter auch als Experten mit richtig am Tisch sind. Glauben denn Sie persönlich, Herr Wasesta, der Banken, dass Sie für einen sauberen Finanzplatz sind?
Ich bin überzeugt, dass solange man nicht definiert, was es ist, dass alle dafür sind. Aber wenn Sie mal in Detail gehen, dann haben Sie die Widersprüche, die in der Bankenwelt vorhanden sind. Das ist klar, es geht um Geschäft. Und was ich bedauere, ist, dass wir nicht offensiver sind. Wir müssen in unserem System immer defensiv sein. Das einzige Mal, wo ich einen Schweizer Vertreter in der Offensive gesehen habe, ist, wo der Herr Bundesrat Cushman einem britischen Staatssekretär gesagt hat, also wir können alles machen, was er da weiss, aber dann machen wir es zusammen. Und das gilt nicht nur für uns, gilt auch für sie.
Also das heisst, wenn die Schweizer den eigenen Finanzplatz anschauen, dann müssen die anderen auch anschauen.
Richtig.
Und jetzt in letzter Zeit stellt sich ja auch ein bisschen die Frage, ob wir mit dem Rohstoffplatz Schweiz in eine ähnliche Situation reinlaufen. Passiert das?
Das kann sein. Oder? Das war bisher ein Thema, wo sogar die Wirtschaftsdiplomatie von der Schweiz nicht gewusst hat, was eigentlich im Feld passiert, weil die Gesellschaften den Dialog verweigert haben. Jetzt haben sie begriffen, dass sie müssen dialogieren müssen, also gibt es ein bisschen mehr Transparenz. Und wir reagieren hier, wie bei jedem Thema, am Anfang ist es kein Problem.
Aber das ist auch die Haltung vom Bundesrat.
Wir haben kein Problem. Wenn wir ein Problem hätten, hätten wir es ja gewusst. Das ist so ein bisschen die Geisteshaltung, die das prägt. Und es kann sein, dass man im Rohstoffbereich auch gewisse Probleme hat. Also muss man doch erstens mal mit den Akteuren reden. Und wenn Anschuldigungen kommen, muss man denen nachgehen und nicht warten, bis man ein riesiges Problem hat, wie man das im Flughafen Zürich sieht, wie das passiert ist, oder? Wo man ein paar Gemeinden einfach aus dem Dialog ausgeschaltet hat, weil sie draussen waren.
Also Süddeutsche.
Die Süddeutschen. Und da hat also das Problem müssen wachsen bis auf Bundesebene in Deutschland. Dann hat es einen riesen Knall gegeben und dann haben wir reagiert wie ein Kind, das das Gefühl hat, die Eltern haben es nicht mehr gern.
Also eine Blindheit sozusagen, weil wir nicht fähig sind, etwas zu analysieren. Ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, auch eine gewisse Blindheit, eine gewisse fehlende Empathie für die eigentlichen Interessen von der anderen Seite.
Das sind Ihre Worte, aber das ist meine Analyse, ja.
Und einfach noch mal kurz, ganz kurz eine Antwort, dass der Bundesrat bei diesen Rohstofffragen der Meinung ist, da müssen wir eigentlich nichts machen, das überrascht Sie nicht.
Überrascht mich nicht, nein. Weil wir sind offenbar nicht in der Lage, Probleme vorauszusehen. Es ist uns am wohlsten, wenn wir reagieren können. Und dann greifen wir auf die alten Muster zurück und dann kommt es falsch raus. Und dann sind wir bestätigt, dass wir eigentlich recht haben. Das ist so ein bisschen die Geisteswelt, in der wir die Zukunft angehen. Und ich finde das schade.
Sie sind jetzt, Herr Vasescha, seit einem halben Jahr pensioniert. Was ist sozusagen Ihr, ich sage jetzt mal, Wunsch? Oder was soll die schweizerische Außenpolitik-Diplomatie mit auf den Weg nehmen? Was soll sie ändern?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Offensivprobleme angeht, man leichter Lösungen findet, als wenn man sich in die Ecke treiben lässt. Und wenn man sich in die Ecke treiben lässt, wird man auch isoliert. Und dann wird es immer schwieriger. Also ich bin für eine offensive, außenpolitische und außenwirtschaftliche Haltung von der Schweiz.
Lucius Vasescha, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.